Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
International. Eine Sendung von Max Schmid.
Die Nickelmine Aktjabrski im nordsibirischen Norilsk. 800 Meter geht es hier mit dem Lift in die Tiefe, dorthin, wo die Norilsker Bodenschätze abgebaut werden. Hier lagern Nickel und Kupfer, Platin und Palladium, Bunt und Edelmetalle, die zu den natürlichen Reichtümern Russlands gehören. Im Freien mit Öl und Gas verwandeln sie das Land. Der Rohstoffsegen verhilft Russland zu einer neuen Weltmachtrolle, bald Geld und Macht zusammen und verschafft selbst den kleinen Leuten Hoffnung auf bessere Zeiten. Verflogen scheinen im Russland von Wladimir Putin die Warnungen der Wirtschaftsstrategen, der Export von Ressourcen sei wie eine Rauschgiftsucht, mit der man sich die Chancen für die Zukunft verspiele. Einen anderen Blickwinkel auf die russische Rohstoffwirtschaft haben die Menschen, die im hohen Norden die Bodenschätze abbauen. Manche von ihnen haben schon im staatlichen Kombinat unter den Kommunisten gearbeitet. Jetzt schuften sie für die Oligarchen, die zu den neuen Herren des Nickels geworden sind. Einst zog man nach Norilsk, weil man dort für sowjetische Verhältnisse materiell großzügig entschädigt wurde. Heute ist das Gefühl verbreitet, dass die Schätze, die die Arbeiter der Erde entreißen, erst im fernen Moskau oder St. Petersburg zu Reichtum werden. Es ist windig und kalt. Über Nacht hat es geschneit. Norilsk versinkt im Schnee. Gewaltige Schneeräummaschinen sind unermüdlich im Einsatz, um dieser Stadt in einer Eiswüste, 300 Kilometer hinter dem Polarkreis, auch im tiefsten Winter die lokalen Verkehrsadern offen zu halten. Heute ist es minus 30 und der arktische Himmel ist für ein paar Stunden blassblau. Am Horizont sind ein paar Kilometer außerhalb des Stadtzentrums die riesigen qualmenden Kamine zu sehen, deren weiße und graue Rauchwolken der Wind von der Stadt wegbläst. Das ist gut, denn die Wolken sind giftig und die Menge an Gift ist gewaltig. Rund 2 Millionen Tonnen Schwefeldioxid stoßen die drei Norilsker Schmelzöfen aus. Das sind nur 16% weniger als in den letzten Tagen der Sowjetunion, sagt Rinat Faisulin. Er war bis 2001 stellvertretender Sicherheitschef der Nickelwerke, ist heute aber einer der mutigsten Kritiker der Umweltsünden des Konzerns. Einfach Gas nennen es die Leute, das SO2, das in den Norilsker Schmelzöfen entsteht. Es sei eigentlich sogar weniger schädlich als CO2, das wir an befahrenen Straßen einatmeten, sagt Rinat.
В связи с тем, что объемы выбросов очень огромные, это более 2 миллионов тонн SO2.
Aber das Schlimme ist, dass die Bevölkerung bei uns, vom Säugling bis zum Rentner, diesen Schwefeldunst rund um die Uhr einatmet. Das Gas trifft in erster Linie die Atemwege und kann dort bleibende Schäden verursachen. Wer sich wie Rinat gegen die Umweltverschmutzung wehrt, wer aufklärt, publiziert, an Firmen und Behörden appelliert, hat es schwer.
То есть единственно выбранное народом лицо мэр города откровенно продался на рисковом никеле.
Die Stadtbehörden, die lokale Justiz und die Medien seien eng mit Nornickel verflochten, für die indirekt oder direkt 4 von 5 Arbeitnehmer in Norilsk arbeiten. Norilsk Nickel, kurz Nornickel, verspricht den Schadstoffausstoß schrittweise zu reduzieren. Aber Umweltorganisationen wie Greenpeace bleiben skeptisch. Auch Rinat, der mit Gleichgesinnten eine Gruppe von Umweltaktivisten gegründet hat, zweifelt aufgrund der bisherigen Erfahrungen an den Versprechungen von Nornickel.
Собственник себя чувствует временщиком, он не хочет тратить лишние деньги.
Er glaubt, dass sich die Eigentümer nur als provisorische Besitzer fühlen. Deshalb seien sie nicht an einer langfristigen Strategie für ihr Unternehmen und schon gar nicht für Norilsk interessiert. Die gesundheitlichen Folgen der Luftverschmutzung, die von internationalen Umweltorganisationen als eine der schlimmsten der Welt bezeichnet wird, spüren besonders die Kinder. Eduard Schelechow, Bohrmeister in einer der Minen, erzählt, wie sein Sohn wegen Hirndrucks mehrmals im Jahr zur Erholung ins Mutterland gebracht werden müsse. Mutterland, das ist für die Norilsker das übrige Russland. Nachdem am letztjährigen Feiertag des 9. Mai das Gas so unerträglich gewesen war, dass sich viele Leute schlecht fühlten, haben eine Handvoll Leute gehandelt. Mit dabei war die pensionierte Kellnerin Marina Nikolajewna, eine lebensfrohe, energische Endfünfzigerin, die uns eine Beige von Fotokopien überreicht.
Вот, скажите, что вы видели своими глазами. Это только одна пятая часть. Почти 12.000 голосов собрали под этим протестным экологическим письмом.
Schaut da, ihr könnt euch selber überzeugen. Fast 12.000 Unterschriften haben wir gesammelt. Mit der Petition an Präsident Putin, an die öffentliche Kammer in Moskau und an den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg hätten sie Druck auf Nornickel ausüben wollen. Moskau hat daraufhin eine Delegation des Umweltausschusses der Duma nach Norilsk geschickt. Doch die hat schließlich erklärt, der Grad der Luftverschmutzung werde übertrieben. Die Lage sei nicht viel schlimmer als in Moskau. Marina freut sich schon, dass es ihnen überhaupt gelungen ist, diese Aktion durchzuführen. Denn auch in Norilsk sind nur die wenigsten Leute bereit, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren.
Вот это как раз зачаток гражданского общества.
Das sei doch ein kleiner Akt zur Stärkung der Zivilgesellschaft gewesen. Um ihre Rente auszubessern, hilft sie regelmäßig bei einer Freundin aus, die einen winzigen Blumenladen führt. Abends surft sie mit Leidenschaft im Internet. So ist sie auch im abgeschiedenen Norilsk, das im Winter nur auf dem Luftweg erreichbar ist, mit der Außenwelt verbunden. Die großzügige Wohnung in einem sechsstöckigen Haus am zentralen Lenin-Prospekt ist voll von Erinnerungen. Das Haus, in dem ich hier lebe, hat mein Vater gebaut. Der Vater habe beim Bau der über 100 Kilometer langen Eisenbahnlinie von der Hafenstadt Dudinka am Jenisei-Fluss nach Norilsk mitgewirkt. Später habe er in Norilsk eine Stelle als Vorarbeiter einer Baubrigade gefunden. Die Arbeiter, die Marinas Vater kommandierte, waren Gefangene, Zwangsarbeiter, Opfer der Repression Stalins aus allen Teilen der Sowjetunion. Um die gewaltigen Schätze auszubeuten, die im Boden unter der eisigen Polarwüste lagen, wurden von 1935 an Häftlinge nach Norilsk verschifft. Zu Beginn der 50er Jahre war der Lagerkomplex mit etwa 90.000 Insassen eine der größten der Sowjetunion.
Через год после смерти Сталина. Ну, может быть, поэтому я возьму на себя смелость выразить понимание, что ли, и мировоззрение.
Ich bin im Jahr nach Stalins Tod geboren. Die fürchterliche Ausbeutung von Menschen durch Zwangsarbeit war vorbei. Der Aufbau einer Stadt für Menschen, die freiwillig hier leben sollten, hatte begonnen. So bin ich mit der Stadt groß geworden, sagt Marina. Im Industriequartier erinnert eine Gedenkstätte an den Ort, wo Gefangene des Gulags hingerichtet wurden. Das tief verschneite, eingezäumte Gelände ist der einzige Ort, an dem Norilsk die Erinnerung an die dunkelste Seite seiner Vergangenheit wachhält, an ein Stück Geschichte, über die in Putins Russland nur wenige reden wollen. Marina gehört zu ihnen.
И в общем, в первый класс в 7 лет ребенок, который пошел в школу, я и другие, мы уже знали, что город стоит на костях.
Als Kinder der ersten Klasse wussten wir schon, dass diese Stadt auf den Knochen von getöteten Gefangenen gebaut ist. Für sie ist es ein Skandal, dass im Stadtmuseum der Gulag überhaupt nicht vorkommt. Dafür zeigt das Museum, wie aus dem Kombinat in den 90er Jahren der Norilsk-Nickel-Konzern wurde, der heute zu den größten und zugleich profitabelsten Unternehmen Russlands zählt. Rudnik Aktabrski, Die Oktobermine. 800 Meter unter der Erde ruhen hier die natürlichen Reichtümer von Norilsk. Der Lift, mit dem wir nach unten fahren, und das klapprige Züglein, das uns durch die endlosen Gänge dieser nur spärlich erleuchteten Unterwelt führt, stammten aus den frühen 70er Jahren, erklärt uns Chefingenieur Alexander. Die Gänge des mehrstöckigen Schachtsystems haben inzwischen eine Länge von 500 Kilometern. Die Morgenschicht von 350 Kumpeln, die jetzt an der Arbeit ist, verteilt sich auf zahlreiche Bohrstellen. Wir begegnen nur wenigen Menschen. Einer von ihnen ist Nikolai. Seit 32 Jahren fährt er in den Stollen.
Интересно, когда мне нравится, когда мы сбиваем забои. То есть, когда две выработки идут навстречу, вот это самое интересное место, наверное.
Schöne Momente seien für die Bergarbeiter jene, wenn zwei Bohrtrupps von zwei Seiten her im Tunnel aufeinandertreffen. Hart sei die Handarbeit, die trotz fortschreitender Modernisierung immer noch recht häufig anfalle. Heute indes sitzt Nikolai hoch oben auf einem monströsen Gefährt, das sich mit einem langen, dünnen Rüssel unter gewaltigem Getöse in den Berg bohrt. Nikolai bohrt indes nicht irgendwo. Er bohrt Löcher in eine der Adern aus Nickel, Kobalt und kupferhaltigen Erzen, die Norilsk Nickel zum Weltmarktführer in der Nickelproduktion machen. Der Konzern fördert mehr als 20% der weltweiten Produktion von Nickel, mehr als 10% der Produktion von Kobalt und 3% von Kupfer. Alle paar Minuten fallen die zerkleinerten Gesteinsmassen durch ein grobmaschiges Metallgitter in die Tiefe. Dort warten die Wagen, in denen sie ihre Reise durch die Schächte nach oben beginnen. Am Ende des Produktionsprozesses, der durch die verschiedenen Werkhallen zu den Schmelzöfen führt, bleiben jene Stoffe zurück, die die Banken in den letzten Jahren als Boommetalle bezeichnen. Stoffe, die die Produzenten in Erwartung astronomischer Preise jubeln lassen. Der Nickelpreis beispielsweise lag letztes Jahr zeitweise mehr als 10-mal über dem Preis der 90er Jahre. Musik. 2006 konnte Norilsk Nickel den Gewinn um 150% auf umgerechnet 6,5 Milliarden Franken steigern. 2007 verdoppelte der Konzern den Jahresgewinn. Die beiden russischen Oligarchen, die in den letzten 15 Jahren Hauptaktionäre des Bergbauriesen waren, Wladimir Potanin und Michail Prochorow, gehören zu den reichsten Männern Russlands. Mit umgerechnet je 18 Milliarden Franken belegen sie nach dem Aluminiumbaron Oleg Deripaska und dem im Ölgeschäft reich gewordenen Roman Abramowitsch die Plätze 3 und 4 auf der Milliardärsrangliste. Vor kurzem hat Prochorow seinen Anteil an den Aluminiumriesen Russal verkauft, an dem neben Deripaska auch der schweizerische Rohstoffhändler Glencore beteiligt ist. Jetzt wird mit einer Zusammenlegung von Norilsk Nickel und Russal gerechnet. Damit würde der weltweit größte Metallurgiekonzern entstehen. Der Sitz der Firma in Norilsk liegt im repräsentativsten Gebäude der Stadt, einem Bau aus den 50er Jahren am Lenin-Prospekt. Doch die Bosse des Konzerns, der womöglich bald in der Top-Weltliga spielen wird, arbeiten schon seit längerem nicht mehr in Norilsk, sondern in Moskau. Von dort aus herrscht Generaldirektor Morozov über das Unternehmen, das auch auf der Kola-Halbinsel am Weißen Meer mehrere tausend Angestellte beschäftigt. Die Leute, die in Norilsk Chef spielen, sind für den Gewerkschafter Arab Shamasadov keine wirklichen, keine verantwortungsvollen Manager. Sie seien bloße Stellvertreter, die mit Bevollmächtigungen regierten. Oftmals nichts mehr als bessere Buchhalter. Wir sprechen mit Arab bei einer Tasse Tee in der Küche der Zweizimmerwohnung von Eduard Schelechow. Er ist der Vater des Buben, der an Hirndruck leidet. Эдвард ist in Норильск aufgewachsen und arbeitet seit 15 Jahren in der Grube Октябрьске.
Это где мне кофе дают и где мне можно покурить. Иначе это я считаю тюрьма для меня.
Эти книжку дал читать, что ты не читаешь.
Mit dabei ist ein weiterer Kollege, Андрей. Auch der um einige Jahre jüngere Andrei ist hier geboren, hat die St. Petersburger Hochschule für Luft- und Raumfahrt absolviert und arbeitet seit 7 Jahren als Sicherheitskontrolleur in der Grube. Der Unterschied zu früher sei beträchtlich, sagt Arab, der noch vor der Wende aus Tschetschenien in den hohen Norden gekommen war. In der Sowjetzeit hätten die Direktoren in Norilsk gelebt und sich nicht nur mit der Firma, sondern auch mit der Stadt und den Bedürfnissen der Bevölkerung identifiziert. Heute sei kaum etwas davon übrig geblieben, alles sei privat. Die Einwohner würden den Verdacht nicht los, dass man die Stadt allmählich sterben lassen wolle. Wenig bleibe an Abwechslung nach der Arbeit, sagt Arab.
Сейчас у человека после работы какие удовольствия? Или пойти в ресторан?
Man kann ein Restaurant oder eine Kneipe besuchen oder zu Hause Fernsehen schauen. Daneben haben wir ein paar Bordelle. Bei HIV-Ansteckungen, Prostitution und Drogenkonsum, da liegt unsere Stadt weit vorne. Was ist denn mit der großen Baustelle am Lenin-Prospekt, aus der ein prächtiges Wintersportzentrum werden soll? Die Männer lachen. Der Bau dient ihrer Meinung nach eher dazu, Geld zu waschen. Sollte er wirklich vollendet werden, dann wäre das ein privat geführtes Vergnügungszentrum mit Eishalle, schickem Fitnesscenter und luxuriösen Saunen. Nichts für gewöhnliche Leute.
Конечно, у нас вот за все это время, за эти больше 10 лет, ничего нового не построили. Абсолютно.
Sonst ist in der Stadt in den letzten 10 Jahren praktisch nichts gebaut worden. Haben Sie sich umgeschaut in der Stadt? Haben Sie gesehen, wie die Mauern der Wohnblöcke bröckeln? Fragen Sie. Das sagt doch einiges darüber aus, wie unsere Oligarchen mit der Stadt umgehen, sagt Arab. Edwards Haus, wo wir uns unterhalten, liegt 20 Kilometer vom Stadtzentrum, aber nur 10 Gehminuten von seiner Mine entfernt. Talnach heißt die verschneite Satellitenstadt, wo jetzt am Spätnachmittag schon die Lichter brennen. Edward gehört zu den 800 Bergarbeitern, die in der Oktobermine unter Tag arbeiten. Ihre harte und riskante Arbeit gehört zu den bestbezahlten manuellen Tätigkeiten in Russland. Spezialisten wie er mit langjähriger Erfahrung an der Bohrmaschine, die rund einen Viertel der Belegschaft unter Tag ausmachen, verdienen 60 oder gar 70.000 Rubel im Monat, umgerechnet über 3.000 oder 3.500 Franken. Das scheint viel, besonders im Vergleich mit dem, was sonst in der russischen Provinz bezahlt wird. Die Krux sei, dass diejenigen, die so viel verdienen wollten, auch bereit sein müssten, bei immer größerem Leistungsdruck eine gefährliche Arbeit zu verrichten, sagt Edik.
То это у нас единицы. В процентном соотношении такую сумму у нас здесь получают.
Einkommen in dieser Größenordnung verdienten jedoch höchstens 5-10% der Bevölkerung, sagt Arab. Das Gros der Arbeiter bei Norilsk Nickel kommt nach den Erhebungen der Gewerkschaft auf umgerechnet 1.500 Franken. Wer für die Stadt arbeitet, oft auf weniger als 500. Die Löhne sind in Norilsk wegen des harschen Klimas höher als in russischen Provinzstädten in gemäßigten Klimazonen. Die Lebenskosten sind es jedoch auch, angefangen von den Lebensmitteln, die eingeflogen werden, bis hin zu den hohen Ausgaben für Transport.
На материке люди не задумываются о том, что им нужно собрать на дорогу, на билеты, авиа, да, билеты?
Im Mutterland muss man keine Flugtickets kaufen, wenn man eine andere Stadt besuchen will. Für uns aber sind Flugzeuge praktisch das einzige Verkehrsmittel.
Семья, чтобы вылететь в отпуск здесь, допустим, вот из 5 человек, люди берут кредиты.
Größere Familien müssten einen Kredit aufnehmen, um sich Ferien oder einfach einen Flug ins Mutterland zu gönnen. Der reguläre Lohn reiche dafür nicht aus, sagt Andrei. Natalia Konovalova, die Verantwortliche für soziale Fragen bei Norilsk Nickel, hatte mir am Vortag ausführlich die Programme erläutert, mit der das Unternehmen Arbeiter und ihre Familien sowie die Pensionierten unterstützt.
Значит, компания предоставляет работникам социальные гарантии и льготы, которые входят в так называемый социальный пакет.
Das Angebot reiche von Extra-Turnstunden über Massage und Gratis-Zahnarztbesuche für Kinder bis zu Freiflügen und Aufenthalten in Erholungsheimen für die Arbeiter und ihre Familien. Im Sommer und im Winter organisiert die Firma zusammen mit der Stadt Norilsk mehrwöchige Sommerlager für Kinder in Sotschi am Schwarzen Meer, bei denen die Familien nur 20% der Kosten bezahlen. Die sommerliche Erholung für Kinder sei in Norilsk besonders wichtig.
Ну, во-первых, тут такие климатические условия, что ребенок находится практически целый год в зиме.
Bei uns herrscht 9 Monate Winter, den Kindern mangelt es an Vitaminen, weil sie kaum frisches Gemüse und Obst erhalten. Und hier, wegen dem Klima, niemand eine Datscha oder einen Schrebergarten hat. Andrei, Edik und Arab halten nicht viel von diesem Programm. Bürokratisch sei es und nur wenige profitierten davon.
Sie создали вот эту вот виртуальную игру для вас, одна сторона медали, для нас, для жителей Норильска, другая сторона.
Das gehöre zur Seite der Medaille, die die Firma der Außenwelt zeige. Uns zeigen sie die andere Seite, meint Arab. Unsere Jugend hat keine Zukunft, das ist die andere Seite. In den letzten Jahren wurden die Arbeitsplätze in Norilsk massiv abgebaut. Vor der Privatisierung habe das Norilsker Kombinat 135.000 Leute beschäftigt. Jetzt, 14 Jahre später, sei die Mitarbeiterzahl auf 40.000 geschrumpft. Dabei sei ein weiterer Abbau der Arbeitsplätze angekündigt. Teilbereiche des Unternehmens wurden ausgegliedert. Was wirtschaftlich rentabel sein kann, löst in einer von der Außenwelt abgeschiedenen Stadt mehr Unsicherheit aus als anderswo. Das gilt auch für die Ankündigung, wonach der Konzern zwar nicht in Norilsk, aber in Kola im Gebiet von Murmansk Restrukturierungsmaßnahmen plant. Dort sollen in den nächsten 5 bis 6 Jahren von 11.400 Stellen noch 6.000 übrig bleiben. Andrei macht diese Ungewissheit schwer zu schaffen.
Ihm ist es leichter zu machen und gewinnen, weil es diesem Menschen schwer wird.
Man weiß nie, was morgen passiert. Ich lebe mit diesem Gefühl schon seit 6 Jahren. Eduard und seine Frau hätten gern ein zweites oder gar ein drittes Kind. Aber er habe Angst. Man wisse nicht, was die Zukunft bringe. Habt ihr denn gar keine Hoffnung? Hoffnung? Hoffnung gibt es, sagt Arab, im Brustton tiefer Überzeugung. Wir haben vor 6 Monaten unsere unabhängige Gewerkschaft gegründet und sie Schutz genannt. Wir haben diese Initiative ergriffen, um die Arbeitgeber zu zwingen, uns ernst zu nehmen. Wir wollen im Gespräch sie dazu bringen, sie verpflichten, uns anständig zu behandeln. Schluss mit ihrer Willkür. Wenn sie ein wenig gesunden Menschenverstand haben, dann werden sie uns entgegenkommen. Wenn nicht, dann werden wir so laut schreien, dass es die ganze Welt hört. Dann sollen alle wissen, dass man hier die Notlage der Arbeitskräfte ausnützt. Noch aber sind sie eine kleine Gruppe und schwach. Einem von ihnen, Alexei Sacharow, ist wegen seiner Aufmüpfigkeit gekündigt worden. Jetzt wartet er auf einen Entscheid des Gerichts in der Gebietshauptstadt Krasnojarsk. Arab, früher Kommunist, heute ein Oppositioneller, den man in Norilsk kennt. Er arbeitet auf der Stadtverwaltung und will im März gar für das Amt des Stadtvorstehers kandidieren. Er habe eine harte Haut, anders als Edik und Andrei, die von ihrer Firma schikaniert würden. Es erstaune darum nicht, dass nur wenige Kollegen den Mut hätten, mitzumachen, auch wenn sie ähnlich dächten wie sie.
Они могут на начальных этапах поддерживать нас, а тогда уже кто-нибудь конкретика.
Manche sind zunächst bereit, die Gewerkschaft zu unterstützen, aber sobald etwas Konkretes zu machen ist, haben sie Angst, meint Andrei, der Sicherheitsexperte.
Дело в том, что эти ребята, вот, которые работают, они работают в самых рискованных
Die Bergleute haben es zum Teil mit Technik zu tun, die seit Stalins Zeiten nicht modernisiert worden ist. Neu ist nur, dass sie nicht mehr mit Pickel und Spaten arbeiten, wirft Arab ein. Der Kollege Sacharow sei unter einem fadenscheinigen Vorwand entlassen worden, weil er auf der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bestanden habe. Zwei Wochen später sei ein Kumpel zu Tode gestürzt, so tief, dass man die Leichenteile in einem großen Plastiksack habe wegtragen müssen. Niemand ist dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Die Gründung von unabhängigen Gewerkschaften ist im heutigen Russland noch selten. Entstanden sind sie, nachdem die traditionellen Gewerkschaften sich in den letzten Jahren von den Machthabern immer stärker vereinnahmen ließen. Eduard möchte am liebsten wegziehen aus der Stadt, in die seine Eltern als Verbannte kamen und in der er, seine Frau und sein Sohn geboren wurden. Die Gesundheit des Buben, der unter der Gasemission leidet, die Unsicherheit am Arbeitsplatz, wo immer wieder Restrukturierungen angekündigt werden, und die Repressionen, denen sie als Gewerkschafter ausgesetzt sind, all das macht ihm zu schaffen. Doch eine Familie zu ernähren und gleichzeitig für einen Umzug in eine weniger unwirtliche Gegend Russlands zu sparen, das sei sehr, sehr schwierig, sagt Edik. Viele sind bereits gegangen. Um etwa 5000 Personen nimmt die Bevölkerung jährlich ab. Von 25.000 ist sie innerhalb von 10 Jahren auf 200.000 gesunken. In den Norilsker Schulen seien im letzten Herbst 10% weniger Kinder angemeldet worden als im Jahr zuvor, erzählt man mir. Andrei, der Ingenieur, würde auch gerne gehen, aber es gäbe keinen Ort, wo er hinziehen könnte. Einen Ort mit Arbeit und einer Wohnung, die sie sich leisten könnten. Arab will bleiben, auch Marina, die Rentnerin. Doch etwas verbinde sie alle, meint Arab. Ob eine 76.000 oder wie ich 30.000 oder auch nur 4.000 Rubel verdient, in einem Punkt haben die Norilsker das gleiche Schicksal. Wir alle sind an Norilsk gebunden, wir sind Gefangene dieser Stadt.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.